Redispatch.
Herzlich willkommen, mein Name ist Seraphim von Rohn.
Und ich bin Annika Neitz-Rigett.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Beraterinnen in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessantesten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Redispatch, Folge 49. Und wieder in der vermeintlich klassischen Urlaubsvertretungsbesetzung. Freue mich, dass du wieder fit bist und dabei bist, Annika.
Ja, ich mich auch. Freue mich schon. Wir haben viele spannende Nachrichten im Gepäck. Und ja, los geht's, oder?
Los geht's, genau. Und du sagst es schon, wir dachten, das wäre jetzt irgendwie so eine Sommerpausenfolge mit irgendwie ein paar wenigen Nachrichten, aber am Ende waren es dann doch wieder ein paar mehr. Starten wir mit dem Klassiker. Wie haben sich die Preise entwickelt? Und zwar auf den Terminmärkten gab es tatsächlich eine kleine Entspannung. Der Strom für nächstes Jahr wird aktuell mit 127 Euro pro Megawattstunde gehandelt. Vor zwei Wochen lagen wir da ungefähr bei 145 Euro pro Megawattstunde. Es liegt unter anderem daran, dass auch Gas etwas günstiger geworden ist. Jetzt aktuell fürs nächste Jahr mit 53 Euro statt 59 Euro pro Megawattstunde. Und auch der CO2-Preis ist leicht gefallen, jetzt aktuell knapp unter 90 Euro mit 88 Euro pro Tonne, statt eben vor zwei Wochen 93 Euro pro Tonne. Genau, und in der Vergangenheit hatten wir ja immer noch einen Klassiker, den vergisst man im Sommer, aber ich dachte, wir schauen heute mal drauf, wie sieht es eigentlich bei den Gasspeichern aus?
Ja, wenn man sich die Zahlen der Bundesnetzagentur anschaut, sind wir da über 94%, also der Speicherfüllstand, da müssen wir uns erstmal gerade keine Sorgen machen. Aber wir haben auch noch ein paar andere ganz spannende Nachrichten aus dem Bereich Gas und Wasserstoff. Ich würde sagen, erstmal den Blick nach Russland, Seraphim. Was gibt's da zu vermelden?
Ja, genau. Da gibt's natürlich einiges, aber was eine spannende Nachricht jetzt energiewirtschaftlich war, zumindest für mich, ich hatte das nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, ich habe es auf tagesspiegel.de oder so gesehen, dass tatsächlich die EU mehr LNG aus Russland importiert. Und genau, irgendwie ist das natürlich erstmal überraschend, weil wir die LNG-Infrastruktur aktuell ausbauen, um unabhängiger von Russland zu werden. Und in den ersten 7 Monaten des Jahres, genau, wurden jetzt wohl 52% der russischen LNG-Exporte, also Russland exportiert ja nicht nur über Pipelines, sondern auch über LNG-Frachter tatsächlich in die EU geliefert. War für mich eine überraschende Neuigkeit.
Ja, wirklich erstaunlich. Wir haben auch natürlich viel aus dem Bereich Wasserstoff, der ja so als weiterer Eckpfeiler neben LNG jetzt sehr verstärkt verfolgt wird. Und zwar fangen wir einfach mal an mit Frankreich. Die setzen nämlich gerade ein 4-Milliarden-Programm für saubere Wasserstoffproduktion an. Das folgt dem Ansatz der CFDs, wurde ja schon öfter diskutiert. Die sogenannten Contracts for Difference wurde hier im Podcast ja auch schon öfter erläutert von Seraphim und Philipp. Das heißt, die Regierung wird die Kostenlücke zwischen sauberem und grauem Wasserstoff über einen gewissen Zeitraum, in dem Fall 15 Jahre, ausgleichen. Was ich besonders spannend fand, dass für die Auswahl nicht nur Preiskriterien entscheidend sind, das macht ungefähr 70% aus für den Zuschlag, sondern eben 30% tatsächlich für andere Kriterien freigehalten werden. Welche das genau sind, also diese Liste ist noch nicht veröffentlicht, wird zeitnah wohl veröffentlicht und dann auch zur Konsultation freigegeben. Aber dazu wird natürlich vermutlich irgendwie Kriterien wie Ausbau zusätzlicher erneuerbarer Energien und so weiter gehören. Aber hier denke ich ganz spannend zu sehen, dass eben nicht nur der Preis entscheidend ist.
Ja, auf jeden Fall ein ordentliches Programm, wenn es dann so kommt. 4 Milliarden Euro ist schon eine ganze ordentliche Hausnummer. Und ja, da die Meldung aus Frankreich kommt, ist natürlich auch spannend zu sehen. Du hast gesagt, sauberer Wasserstoff, wie der jetzt genau definiert ist. Da hatten wir ja die Diskussion rund um den Delegated Act auch, dass ja Frankreich hier explizit eigentlich auch sauberen Wasserstoff als solchen sieht, der aus Atomstrom gewonnen wird. Also ich bin gespannt, inwiefern dann sozusagen die Definition sich überschneidet mit der Definition aus dem Delegated Act. Auch ein anderer Nachbar von uns meldet neue Pläne im Bereich Wasserstoff, und zwar in Österreich hat die E-Control. Die E-Control ist dort die Regulierungsbehörde, also das Pendant zu unserer BNetzA, den Ausbau von Gasnetzen, also klassisch, wie wir es ja hier auch haben im Rahmen der Netzentwicklungspläne, und die Aufrüstung und Umrüstung zu Wasserstoffnetzen genehmigt. Also hier wurden entsprechend die Pläne vorgelegt und die E-Control hat die jetzt so genehmigt. Und das ist vor allen Dingen spannend, weil es hier um Transportrouten für Wasserstoff aus dem Osten und dem Süden Richtung Zentralösterreich und Richtung Deutschland geht. Also hier ist ja auch die Hoffnung, dass gerade Bayern hier einen Anschluss bekommt an Importrouten. Und hier ist eben der Plan, entsprechend ja auch Erzeugungseinheiten aufzubauen in Kroatien, Italien, Rumänien, Ukraine und Nordafrika, wo Wasserstoff produziert wird, nach Österreich zu importieren und dann gegebenenfalls sogar nach Deutschland weiterzuleiten. Und der österreichische Ferngasnetzbetreiber Gas Connect Austria hat das Ganze eben hier als PCI, Projects of Common Interest, bei der EU-Kommission angemeldet. Und das sind auch beides Projekte, also diese beiden Routen, die im Rahmen von Repower EU vorgesehen sind.
Genau, aus Deutschland gibt es auch eine positive Meldung für die Elektrolysehersteller, insbesondere für Sunfire. Die haben nämlich von Habeck höchstpersönlich einen Förderbescheid in Höhe von über 160 Millionen Euro überreicht bekommen. Es geht darum, weitere Produktionskapazitäten zu schaffen. Das heißt, sowohl die Produktionskapazitäten für die Alkali-Elektrolyse als auch für die Hochtemperatur-Elektrolyse in Deutschland sollen entsprechend gesteigert werden. Die Finanzierung kommt hier vom Bund, aber auch von den Bundesländern Sachsen und Nordrhein-Westfalen. Und das Vorhaben ist eben auch Teil dieser IPCEI-Projekte, also der Important Projects of Common European Interests. Und es wurde auch nochmal betont, dass eben natürlich genau einmal heimische Produktionskapazitäten ausbauen wichtig ist und damit dann vor allem auch die Stärkung der Technologieführerschaft im Bereich Elektrolyse ein wichtiges Ziel sein soll.
Ja, man sieht, im Bereich Wasserstoff bewegt sich tatsächlich einiges. Indirekt Wasserstoff ist noch die folgende Meldung, und zwar beteiligt sich EnBW, also ein deutscher Energieversorger, an einem norwegischen Ammoniakprojekt. Ammoniak spielt ja auch eine wichtige Rolle, auch als mögliche Form des Imports eines Wasserstoffderivats. Und da wird in Norwegen eben ein Projekt geplant, das sogenannte, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Skipavika Green Ammonia, kurz GIGA. Und da beteiligt sich jetzt EnBW dran, um eben sicherzustellen, dass sie hier grünen Ammoniak in Zukunft zur Verfügung haben. Und dieses Projekt soll tatsächlich 2026 fertiggestellt sein und dann entsprechend emissionsfreien Ammoniak produzieren. Angeblich dann die erste emissionsfreie Produktionsstätte für Ammoniak in Europa.
Sehr spannend. Genau, dann gucken wir doch nochmal auf die Förderlandschaft im Bereich Elektromobilität. Es kam hier die Meldung, dass es ein neues Förderprogramm in Deutschland für die Elektromobilität geben soll. Und zwar soll es hier darum gehen, die private Ladeinfrastruktur auszubauen und gleichzeitig den flexiblen Strommarkt voranzubringen. Da werden natürlich unsere Energiewirtschaftler Ohren gleich spitz. Genau, hier soll es eine Förderung von 500 Millionen Euro geben für Ladestationen, Photovoltaikanlagen und Speichern, die in und rund um Wohngebäuden installiert werden.
Also ist ja jetzt eigentlich nichts Neues, ne? Ich glaube, für entsprechende Ladestationen gibt es Förderprogramme, für Speicher gibt es Förderprogramme. Aber ist jetzt richtig verstanden, es soll speziell für die Kombination jetzt nochmal extra Geld geben?
Genau, das wird tatsächlich extra betont. Also die einzelnen Technologien können nicht gefördert werden, sondern es müssen alle drei Technologien, also PV-Anlage, Ladestation und Speicher, gemeinsam neu angeschafft werden. Und die Interessentin muss bereits ein E-Auto besitzen oder auf die Auslieferung warten. Und nur dann bekommt der oder diejenige die maximale Förderhöhe. Die beträgt ca. 10.000 Euro. Wenn das Fahrzeug, das Elektrofahrzeug, bidirektional ladefähig ist, wird sogar noch mal ein bisschen was draufgelegt. Da kommen wir dann auf 10.200 Euro. Und wenn ich ein Elektrofahrzeug habe, was eben nicht bidirektional, sondern nur unidirektional laden kann, sind es 9.600 Euro. Das heißt, hier echt spannend, dass auch noch mal so ein zusätzlicher Anreiz gegeben wird, dass ein Elektrofahrzeug dann auch nicht nur laden, sondern auch den Strom in das Netz rückspeisen kann, also dieses bidirektionale Laden hier wirklich im Fokus steht, was dann ja zur Netzentlastung dienen soll. Genau, ich denke, wer sich für das Thema bidirektionales Laden interessiert, schaut doch mal rein. Unser BDL-Projekt genau, auch an der FFE, auf der FFE-Webseite verlinkt, haben wir in den Shownotes entsprechend mit drin. Dort haben wir gemeinsam natürlich mit ganz vielen anderen Partnern aus Praxis und Forschung genau diese Integration von bidirektionalen Elektrofahrzeugen in das Energiesystem untersucht und erprobt, auch wirklich praktisch. Also wer da nähere Infos braucht, guckt mal, was die Kolleginnen von uns gemacht haben.
Ja, also ich denke, ein guter Ansatz, zumindest wenn wir uns die Untersuchung in BDL anschauen, da sehen wir ja wirklich diesen systemischen Mehrwert, wenn zumindest ein gewisser Anteil der Elektrofahrzeuge bidi-tauglich sind, bidirektional und eben das Energiesystem stützen, dass da wirklich auf anderer Seite im System dann auch massiv Kosten eingespart werden. Dafür muss ich sagen, 10.200 versus 9.600 eigentlich gar nicht so ein großer Unterschied, um da jetzt wirklich Bidi anzureißen. Muss man schauen, wie groß der Effekt ist. Und das andere, was ich mich frage, ist eigentlich, wie viele tatsächlichen Käufer von Elektroautos, die gleichzeitig Hausbesitzer sind, haben bis jetzt aber keine Photovoltaikanlage. Das sind ja dann schon teilweise Überzeugungstäter, haben ein eigenes Haus. Und das muss ja schon ein sehr spezielles Klientel sein, die bis dato nichts gemacht haben, aber sich jetzt ein Elektroauto auf dem Land sozusagen bestellt haben. Mal schauen, was da dann tatsächlich der Erfolg dieses Förderprogramms sein wird. Ja, 500 Millionen hast du gesagt. Ja, wenn andere Förderung kommt, dann geht es wahrscheinlich um deutlich mehr, um Milliarden. Und deswegen wird da natürlich heftig drum gestritten. Und es geht um den Industriestrompreis oder den Brückenstrompreis, wie er in den entsprechenden Konzeptpapier von den Grünen damals genannt wurde. Die Idee ist ja hier, dass man der energieintensiven Industrie eine gewisse Zeit lang einen vergünstigsten Strompreis zur Verfügung kommt, damit sie weiterhin wettbewerbsfähig bleiben und nicht sozusagen die Standorte schließen in Deutschland, bis die Transformation den Strompreis wieder günstiger gemacht haben. Wir sehen das ja auch in den Langfristprognosen an den Terminmärkten und auch in unseren Modellen, dass der Strompreis ja wieder deutlich zurückgehen müsste, also eben in die Richtung, was hier auch irgendwie angedacht ist, also 60 Euro vielleicht pro Megawattstunde als Brückenstrompreis, aber natürlich an sich ein hoher Subventionstatbestand, wo es um Milliarden geht. Und hier gibt es wirklich unterschiedliche Vorstellungen, ob und wie das Ganze umgesetzt werden soll. Ganz interessant ist, dass da sich teilweise die Parteien noch nicht mal intern einig sind. Beste Beispiel ist die SPD, wo Scholz wohl dagegen ist, die große Teile der SPD dafür, FDP klar dagegen, die Grünen sind tendenziell dafür, die haben es ja auch vorgeschlagen und genau, zumindest hatten da jetzt alle nach Meseberg geschaut zur Klausurtagung und da kam kein Industriestrompreis raus, sondern nur dieses sogenannte Wachstumschancengesetz, um jetzt die Industrie zu stützen. Und ja, die Union, wie steht die? Die hat zu diesem Thema, die hat eine Erklärung abgegeben, die sogenannte Sauerländer-Erklärung. Die sagen, sie sind tendenziell dafür. Das Ganze muss natürlich begrenzt werden. Aber sie wollen es sogar ausweiten Richtung industriellen Mittelstand. Also im ursprünglichen Konzeptpapier ging es ja vor allen Dingen um die energieintensive Industrie, die im internationalen Wettbewerb steht. Also ähnlich wie die EEG-Befreiung, die es ja für diese Industriezweige gab in der Vergangenheit. Und darüber hinaus die Absenkung der Stromsteuer auf das europäische Mittelmaß. Da liegen wir ein bisschen drüber. Das schlagen auch weitere vor. Aber da geht es nicht um so viel. Das wird nicht der große Hebel sein. Und was noch ganz interessant war, wohl in dieser Sauerländer-Erklärung auch nochmal eine Halbierung der Netzentgelte. Da stellt sich natürlich wieder die Frage der Gegenfinanzierung.
Genau, das würde dann ja tatsächlich ein bisschen mehr ausmachen als die Stromsteuer.
Ja, definitiv.
Genau, kommen wir zum Thema Netze. Bundesnetzagentur, wir haben drei Nachrichten im Gepäck. Erste Nachricht, da geht es um die Stilllegungsauktion zum Kohleausstieg. Und zwar war das jetzt die letzte Auktion. Wie in den vorherigen Runden war auch diese wieder unterzeichnet. Also es gab nur 6 Zuschläge mit in Summe 280 Megawatt statt der eigentlich ursprünglich ausgeschriebenen 542 Megawatt. Und wenn wir uns jetzt mal alle 7 Runden anschauen, wie gesagt, das war jetzt die letzte, dann kamen da 41 Kraftwerke mit 10,7 Gigawatt zusammen. Und diese müssen jetzt bis spätestens März 2026 abschalten, werden dafür aber entsprechend finanziell entschädigt. Zuschläge betrugen in dieser letzten Runde 45.000 bis 85.000 Euro pro Megawatt installierter Leistung, also durchaus große Summen. Und ja, der weitere Ausstieg, also die verbleibenden Kraftwerke, das sind insgesamt ungefähr 1,4 Gigawatt, die erfolgen jetzt eben nicht mehr per Ausschreibung, sondern werden angeordnet. Das heißt, es gibt dann ein sogenanntes Verstromungsverbot und die müssen dann ohne Entschädigung durch den Bund Stück für Stück auch vom Netz gehen.
Ja, ist tatsächlich spannend. Das Ganze wurde ja aufgesetzt sozusagen, um diesen ja avisierten Kohleausstieg bis 2030 im Koalitionsvertrag ja marktlich auch anzureizen, deswegen die Auktion. Aber man sieht ja, wenn sozusagen weniger Gebote eingehen als die Menge, die ausgeschrieben wurde, dass man wohl aktuell im Strommarkt wirklich gutes Geld verdienen kann, sonst würden die ja mitmachen. Und auch die Hoffnung ist, dass über 2026 hinaus da wohl noch gutes Geld mit zu verdienen ist. Und deswegen wohl auch weiterhin Kohlekraftwerke am Netz bleiben und sogar in Kauf genommen wird, hier am Ende keine Entschädigung zu bekommen, aber sozusagen die maximale Laufzeit zu nutzen. Nochmal zur Klarstellung, du sprachst jetzt von Kohle, Steinkohle, Braunkohle, um was geht's jetzt genau?
Ja, genau, gut, dass du es ansprichst. Also das sind die Zahlen für Steinkohle. Braunkohle ist ja vor allem auch heimische Braunkohle. Das ist ja doch mal hier sozusagen ein anderes Thema. Da gibt es nochmal einen separaten Pfad mit einem Ausstieg bis 2038, wobei dieses Ausstiegsdatum ja heftig diskutiert wird. Und wenn wir in den Koalitionsvertrag der Ampel gucken, genau, wird hier ja durchaus noch die Option genannt, dieses Ausstiegsjahr vorzuziehen auf das Jahr 2030, um die Klimaziele entsprechend erreichen zu können. Also genau, Braunkohle nochmal separater Pfad, diese Auktion waren für die Steinkohlekraftwerke.
Alles klar. Ja, dann kommen wir zu unserer nächsten Meldung von der B-Netz A. Ein bisschen nerdige Meldung oder Andrew würde vielleicht sagen, eine energiewirtschaftliche Feinschmeckermeldung, aber ich denke, das ist schon für Spezialisten. Und zwar gab es hier ein Urteil vom Oberlandesgericht Düsseldorf, dass tatsächlich die Bundesnetzagentur diese Eigenkapitalverzinsung neu festlegen muss. Es hatten tatsächlich 900 Netzbetreiber da Beschwerde eingelegt, laut dieser Meldung, gegen die Festlegung dieser Zinssätze für die nächste, also die vierte Regulierungsperiode. Nun, die festgelegten Zinsen werden jetzt aufgehoben. Zur Erinnerung, die wurden im Oktober 2021 festgelegt und waren für Altanlagen 3,51% und für Neuanlagen 5,07%. Und hier, um eine Orientierung zu geben, wenn man jetzt ja ein Prozentpunkt hoch oder runter, hört sich vielleicht nicht viel an, aber da geht es dann um pro Regulierungsperiode um ungefähr 1 Milliarde pro Prozentpunkt. Also es ist schon erheblich. Und das Interessante ist, die haben gesagt in dem Urteil, die Methode, das hat schon gepasst, wie ihr das ermittelt habt. Und ich finde das gerade aus wissenschaftlicher Sicht auch ein sehr spannendes Urteil, weil sie gesagt haben, aber das Problem, ihr habt keine ergänzenden Plausibilisierungen durchgeführt. Also es ist bei sowas Wichtigen doch nicht zulässig, eine einzige Methode anzuwenden, um dann zu diesem Ergebnis zu kommen, sondern da muss man doch mindestens auch nochmal plausibilisieren oder auf einem anderen Weg gegenchecken, ob das in etwa so passt.
Also Serafin, ich würde sagen, definitiv Feinschmeckermeldung, aber vermutlich wäre es trotzdem vielleicht nochmal ganz interessant für die HörerInnen nochmal zu erklären, warum ist denn diese Eigenkapitalverzinsung für Netzbetreiber so relevant, warum ist es diese Meldung wert?
Ja, genau, also die Netzbetreiber befinden sich im regulierten Bereich, da es im Netzbetrieb ja keinen Wettbewerb gibt. Wir haben ja nicht mehrere Netze parallel im Boden liegen, die dann sozusagen um Verbraucher oder Erzeuger buhlen, die hierüber ihren Strom transportieren. Das wäre volkswirtschaftlich natürlich nicht sinnvoll und deswegen gibt es hier dieses natürliche Monopol und deswegen muss es reguliert werden, weil es eben ein Monopol ist. Und damit die Netzbetreiber trotzdem Lust haben zu investieren und es muss ja viel investiert werden, jetzt auch gerade im Rahmen der Energiewende, gesteht man ihnen eine Verzinsung auf das eingesetzte Eigenkapital zu. Die ist dann garantiert, das heißt, es lohnt sich zu investieren und dann ist aber fix das, was man dafür bekommt. Das ist dann sozusagen der Gewinn für die Eigentümer dieser Netzgesellschaften und genau, da ist natürlich jede Nachkommastelle für die Eigentümer sehr relevant. Wie gesagt, pro Prozentpunkt laut dieser Meldung sind ungefähr 1 Milliarde und ganz klar, die Zinsen sind ja in letzter Zeit auch nach oben gegangen. Das sehen wir ja genau bei den Banken und deswegen ist hier die Aussage, hey, bei den Zinssitzen lohnt sich nicht sozusagen zu investieren. Da kriegt man ja, so profan gesagt, beim Festgeldkonto mehr. Und wir müssen aber viel investieren. Deswegen sagen die Verteilnetzbetreiber, Übertragungsnetzbetreiber immer, wir brauchen höhere Zinssätze und ringen damit der B-Netz A. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob aufgrund dieses Urteils jetzt tatsächlich diese Zinssätze dann auch vielleicht nochmal angepasst werden, weil nochmal neu gerechnet wird und die Zinssätze ja gestiegen sind. Aber grundsätzlich sind sie jetzt sozusagen erstmal nicht mehr gültig.
Okay, verstanden. Sehr gut. Dann haben wir noch eine weitere BNetzA, Bundesnetzagentur-Meldung. Und zwar hat die Transnet BW, Übertragungsnetzbetreiber, das Go bekommen und darf den Ultranet-Abschnitt bauen. Es geht da um eine 42 Kilometer lange Übertragungsleitung zwischen Mannheim und Philippsburg. Und was ist das Besondere? Warum ist es die Meldung wert? Handelt sich hier um ein sehr innovatives Projekt mit einem Hybridsystem. Was heißt das? Das heißt, dass dort sowohl eine Gleichstrom- als auch eine Wechselstromleitung auf denselben Masten übertragen wird. Genau, also kurze Nachricht, vielleicht ganz interessant für alle, die im Bereich Netze unterwegs sind.
Ja. Vor allen Dingen eine gute Nachricht, dass da im Bereich über Genehmigungen es vorangeht, weil der Netzausbau ist natürlich absolut wichtig bei dem Ausbau der Erneuerbaren, den wir ja vor uns haben. Ja, weiten wir so ein bisschen den Blick, so ein paar Nachrichten im globalen Kontext. Interessanterweise hat Google bei der Hausmesse von Google eine Solar-API da vorgestellt, wo man im Prinzip dann auf Basis der Google Maps Daten entsprechend bestimmen kann, wie groß so eine Solaranlage auf dem Dach sein könnte beziehungsweise sollte. Das heißt, das kann man durchsimulieren und dort wird eben angeblich wirklich der genaue Ort, damit Sonnenscheindauer, Dachneigung und Ausrichtung berücksichtigt. Also ist ja an sich erstmal nichts Neues. Gibt es ja auch teilweise schon Solardachkataster etc. Aber hier wirklich von Google jetzt ausgerollt. Sie erhoffen sich damit auch ordentlich Geld zu verdienen und ist jetzt nicht nur für Deutschland, sondern auch für USA, Großbritannien, Frankreich, Spanien und Japan direkt im Angebot. Angebot heißt, das kostet was und es ist wahrscheinlich nicht so direkt für den Endverbraucher gedacht, sondern dann wiederum für Dienstleister, Ingenieurbüros etc., die das dann wiederum nutzen, um dann wieder zum Beispiel Endkunden zu beraten.
Genau, dann auch nochmal Blick in die Welt und zwar nach China. Dort lief jetzt im Juli das erste große rein elektrische Containerschiff vom Stapel. Das Schiff stammt von Costco Shipping und genau hat zwei 900 kW Elektromotoren und 36 Batteriecontainer. Also das ist wirklich schon ein richtig großes Schiff und eben auch eins der ersten größeren Elektroschiffe. Zwar noch nicht ganz vergleichbar mit jetzt den gängigen großen Frachter, die über die Ozeane fahren, aber für Küstengewässer und Flüsse gedacht. Aus meiner Sicht besonders spannend, ob sich vielleicht doch dieser batterieelektrische Antrieb zumindest für diesen Bereich Frachtschiffe auf Flüssen, Küstengewässer vielleicht doch als eine Option darstellen kann. Eigentlich stand ja da im Bereich Frachtverkehr, Schifffahrt immer eigentlich andere Energieträger. Wir hatten vorhin schon Ammoniak oder Wasserstoff in der Diskussion. Das heißt hier spannend, für welche Bereiche vielleicht doch der batterieelektrische Antrieb zukünftig dort eine Option sein kann. Aber das bleibt, denke ich, noch ein bisschen abzuwarten, wie sich da auch die Batteriepreise weiterentwickeln.
Interessant. Was finde ich in der Nachricht noch fehlt, sind, wenn schon 36 Container mit Batterien gefüllt sind, wie viele Container dann noch drauf passen für Fracht. Aber ich hoffe, da bleiben noch ein paar übrig. Ja, weitere globale Nachricht jetzt im Bereich Klimapolitik. Und zwar hat in Afrika der erste Afrika-Klimagipfel stattgefunden über 3 Tage. Und zwar genau genommen in Kenia, in der Hauptstadt Nairobi. Und es ist wohl der erste Klimagipfel, der wirklich auch Afrika im Fokus hat. Und da waren jetzt nicht nur die afrikanischen Staaten, sondern eben auch natürlich Gäste eingeladen, unter anderem auch der UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der hier mehr Klimagerechtigkeit fordert. Und zwar ist hier die Idee des Ganzen, dass man sagt, okay, die Verursacher des Klimawandels, die sitzen eigentlich nicht in Afrika, die sitzen tendenziell eher natürlich im reichen Norden, die Industrieländer, aber die es dann am Ende besonders hart ausbaden müssen, das ist vor allen Dingen auch Afrika in Form von Dürren, Wassermangel etc., Ernteausfällen. Und deswegen fordert Guterres hier tatsächlich einen wirklich klaren und glaubwürdigen Fahrplan für den Kohleausstieg. Er fordert tatsächlich von den Industrieländern bereits 2040 ihre Nettoemissionen auf null zu reduzieren. Den Schwellenländern möchte er noch Zeit bis 2050 haben, also wirklich ambitionierter als das, was die Bundesrepublik sich vorgenommen hat oder die EU. Und weiterer wichtiger Punkt ist eben eine faire Finanzierung dieser Klimaschäden beziehungsweise der Klimaanpassung. Da werden laut UN Kosten im Bereich von 30 bis 50 Milliarden gesehen, also jährlich, die es Afrika kosten wird, sich dort anzupassen. Und Afrika hat hier das Geld nicht. Und da müsste man irgendwo auch noch eine Finanzierung sicherstellen. Von EU-Seite, ja, prominenteste Teilnehmerin war die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, und sie hat Afrika versprochen, dass die EU bei der nächsten Weltklimakonferenz der COP28 an der Seite von Afrika stehen würde.
Ja, dann hoffen wir, dass es da nicht nur bei Worten bleibt, sondern dann auch entsprechend in den Ergebnissen der nächsten Konferenz zu sehen ist. Jetzt letzter Block, Lesetipps. Wir haben erstaunlich viel, dafür, dass Sommer eigentlich Sommerpause ist, einige spannende Studien und Paper gefunden, die wir gerne teilen würden. Die erste ist eine Studie des Fraunhofer ISE im Auftrag der Stiftung H2 Global, H2 Global, zum Thema, woher Deutschlands Importe für Wasserstoff- und Power-to-X-Produkte kommen könnten. Und sie kommt in aller Kürze zu dem Ergebnis, dass für den Import von grünem Ammoniak, Methanol und Kerosin insbesondere Brasilien, Kolumbien und Australien besonders gute Bedingungen aufweisen und für Importe von gasförmigem grünem Wasserstoff Südeuropa oder Nordafrika besonders attraktiv sind. Da natürlich die Bedingung, dass rechtzeitig Pipelines zum Transport zur Verfügung stehen. Genau, wie gesagt, alle diese Tipps natürlich auch in den Shownotes dann verlinkt.
Genau, interessant fanden wir auch eine Veröffentlichung vom Öko-Institut, wo es um die Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs, also LKWs, letztendlich geht. Und zwar heißt das Ganze Strat-S, Szenarien für die Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs. Das Ganze ist gefördert vom BMWK und hier werden entsprechende Markthochlaufmodellierungen beschrieben und die Auswirkungen und die entsprechenden Randbedingungen. Und das Thema beschäftigt uns ja auch im Rahmen eines großen geförderten Projektes Neftons, sowohl die Studie vom Öko-Institut wie Hinweise zu unserem Projekt Nefton in den Shownotes.
Ja, dann haben wir noch etwas von der International Energy Agency, der IEA. Und zwar wurde auf der Webseite der ETP Clean Energy Technology Guide veröffentlicht. Das ist eine interaktive Datenbank, wo man im Endeffekt für eine Vielzahl an Technologien aus dem Bereich erneuerbare Energien relativ kompakt Informationen bekommen kann. Also man wählt quasi auf der Webseite dann einzelne Technologien aus, erhält eine Art Steckbrief mit einer Kurzbeschreibung, jeweils beschrieben, wie hoch ist der Technology Readiness Level, was für Lieferkettenaspekte gibt es, welche Relevanz hat die Technologie und auch nochmal Links zu spannenden Initiativen und Projekten und welche Länder auch dort besonders relevant sind. Also wer sozusagen kurzen, knackigen Überblick über relevante Technologien, auch neue Technologien eben mit geringem Readiness Level haben möchte, schaut da gerne mal rein. Ist ganz schön gemacht, kann man sich ganz gut anschauen.
Ja, hoffentlich spart das dem einen oder anderen auch vielleicht ein bisschen Recherchearbeit. Wir wissen das ja auch, da die entsprechenden Daten zusammenzukriegen, kann schon viel Nerven kosten und ist ja eine ganz schöne Quelle. Nicht ganz so schön ist der nächste Lesetipp. Warum nicht schön? Weil es hinter einer Paywall steckt. Also das ist natürlich mal ärgerlich, aber vielleicht hat der ein oder andere ja auch ein FAZ-Online-Abo. Hier war ein Artikel, den wir auch erwähnen wollten. Und zwar hat dort Leon Hirt eine Antwort gegeben auf zwei Interviews von Hans-Werner Sinn in der Bild und in der FAZ, wo er ja im Prinzip die Klimapolitik angreift und hier dann Stellung nimmt. Man kann auch sagen, teilweise ist dann auch wieder zerlegt, was hier Hans-Werner Sinn sozusagen als Thesen aufstellt. Die vier Thesen, die dort sozusagen sehr kritisch dann von Leon Hirt beantwortet werden, ist zum einen nationale oder europäische Klimapolitik bringt nichts oder Elektroautos und Wärmepumpen erhöhen die CO2-Emissionen. Die Klimapolitik ruiniert die deutsche Autoindustrie und ja, erneuerbare Energien gefährden die Versorgungssicherheit. Ich denke, vielleicht ganz interessant, weil das ja auch so Thesen sind, wo man vielleicht mal das ein oder andere Mal im privaten Umfeld auch mit konfrontiert wird. Und da ist es ja auch mal schön, hier von einem Ökonomen auch nochmal eine entsprechende Gegendarstellung zu bekommen.
Na, spannend. Dann haben wir noch eine wissenschaftliche Publikation aus dem Bereich Wasserstoff. Und die lautet Impacts of the Inflation Reduction Act on the Economics of Clean Hydrogen and Synthetic Liquid Fuels. Genau, das heißt Inflation Reduction Act in den USA, großes Förderprogramm auch im Bereich erneuerbare Energien und Wasserstoff. Da gehört noch ganz viel mehr dazu. Aber hier eben der Fokus, wie wirken sich die Maßnahmen dieses IRA abgekürzt auf die Produktion, also vor allem auf die Wirtschaftlichkeit von erneuerbarem Wasserstoff und synthetischen Kraftstoffen aus. Und ein spannendes Ergebnis, das sind noch mehr, aber eins, was ich jetzt so ganz interessant fand, ist, dass sie zeigen, dass unter anderem, dass mit diesen Anreizen aus dem IRA der grüne Wasserstoff aus Elektrolyse mit erneuerbarem Strom und auch der blaue Wasserstoff, das ist der aus Erdgas mit anschließendem Carbon Capture and Storage, CCS, tatsächlich durch diese Förderungen, die Tax Credits wettbewerbsfähig werden kann mit sogenannten grauen Wasserstoff. Das war der, der aus Erdgas mit, also aus der Dampfreformierung ohne CCS. Das heißt, hier wirklich ein Game Changer sein kann, dieser IRA.
Ja, das ist ein guter Lesetipp. Ich weiß gar nicht, ob man noch so viel lesen muss. Hast ja schon sehr schön zusammengefasst. Genau, schöne Zusammenfassung. Letzter Lesetipp, und zwar mit dem Titel EU-Sanierungsvorgaben voraussichtlich günstig erfüllbar, Diskussion überhitzt. Und zwar ist das eine Studie von den Kollegen von Guidehouse im Auftrag der DENEF. Und hier geht's um die sogenannten MEPs, die Minimum Energy Performance Standards, über die wird sozusagen aktuell in der EU verhandelt. Die Idee ist eben, dass die Eigentümer von energetischen Gebäuden, die besonders schlecht sind, hier verpflichtet werden, diese Gebäude zu modernisieren. Und dieser Standard, auf den sie dann kommen müssen, laut dieser Studie, ist nicht so hoch. Sie sagen, mit 1 bis 2 kostengünstigen Maßnahmen oder dem Einbau einer Wärmepumpe würden die dann schon erreichbar werden. Und hier so Maßnahmen, die da genannt werden, das wäre zum Beispiel einfach tatsächlich nur die Optimierung von Heizungseinstellungen oder und der Wärmeverteilung oder kostengünstige Verfahren zur Einblasdämmung von Außenwänden, Dachböden oder abgehängten Kellerdecken. So steht es dort in der Pressemeldung. Und ja, für Deutschland, sagen sie, ist der Gebäudetyp, der dort eigentlich dann betroffen wäre, das wären dann Einfamilienhäuser, die direkt in der Nachkriegszeit gebaut worden sind und eben noch nicht saniert wurden. Und da sehen sie so Investitionen zwischen wenigen 1.000 Euro, wenn nur eine Maßnahme reicht, oder immerhin unter 15.000 Euro, wenn ja sogar 2 Maßnahmen dort notwendig werden, um diese MEPs zu erfüllen. Genau, ja, was viel oder wenig ist, ist natürlich immer subjektiv, aber denke auch eine interessante Studie hier von der DENEF und entsprechend in den Shownotes verlinkt.
Gut, das war ganz schön viel für so die erste Folge nach der Sommerpause. Also in Bayern ist ja immer noch so ein bisschen Sommerferien, glaube ich, aber hier im restlichen Bundesländern hat das Arbeiten ja wieder angefangen. Insofern, glaube ich, ein paar mehr Meldungen. Passt schon.
Genau, man sieht, woanders hat die Sommerpause schon wieder aufgehört. Ich denke, gut, dass wir hier mal ein bisschen die News zusammengefasst haben, strukturiert haben. Haben wir wieder was gelernt?
Haben wir wieder was gelernt.